Ja, Willi hat es bereits gesagt, wir haben heute Pfingsten, der Tag, an dem der Heilige Geist ausgegossen wurde, an dem der Heilige Geist der Gemeinde gegeben wurde, wie es die Propheten im Alten Testament verheißen haben, wie es Joel verheißen hat, dass einmal eine Zeit kommen wird, wo der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird, nicht nur auf einzelne Leute, so wie es zur Zeit des Alten Testaments der Fall gewesen ist, sondern auf alle, die zu Gott gehören, auf die Gemeinde des Herrn, auf die Gemeinde Gottes. Wir wollen uns mit dem Wirken des Heiligen Geistes in uns beschäftigen, mit dem, was der Heilige Geist im Neuen Testament tut und getan hat. Und dazu wollen wir uns einen Text anschauen aus dem Epheserbrief, den ich uns jetzt vorlesen möchte. Epheserbrief, Kapitel 1. Epheser 1, die Verse 13 und 14. In ihm, also in Christus, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus beginnt den Epheserbrief damit, indem er Gott lobt und anschließend eine ganze Reihe an geistlichen Gaben und geistlichen Segnungen auflistet, die wir durch den Glauben an Jesus Christus empfangen haben. In Vers 3 schreibt er: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und anschließend zählt er dann einige dieser geistlichen Segnungen auf, die wir in Jesus Christus bekommen haben. Da nennt er zum Beispiel, dass wir durch den Glauben dazu bestimmt sind, Gottes Kinder zu sein, dass wir begnadet wurden, dass wir die Erlösung haben, die Vergebung unserer Sünden, dass wir das Geheimnis des Evangeliums empfangen haben, dass wir zu Erben eingesetzt wurden und noch einiges weitere. Und am Schluss dieser Auflistung nennt Paulus nun die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Die Verse, die wir eben gelesen haben, die Verse 13 und 14. Dort schreibt er, dass eine dieser geistlichen Segnungen darin besteht, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden, mit dem Geist Gottes. Und das ist ein großer Unterschied zum Alten Bund. Im Alten Testament, da kam der Heilige Geist nur auf einzelne Personen. Das waren meistens Propheten, das waren Könige. Da kommt es immer wieder mal an einzelnen Stellen vor. Das heißt, der Heilige Geist kam auf ihn, auf diesen oder auf jenen. Und dann tat er dies und das und jenes. Die Propheten haben Gottes Wort verkündigt. Die Könige haben das Volk Israel regiert. Und diejenigen, die an Gott geglaubt haben und mit ihm gelebt haben, konnten es aus der Kraft des Heiligen Geistes tun. Aber im Neuen Bund ist der Heilige Geist, wie schon gesagt, allen Gläubigen gegeben. Und gleichzeitig kommt er nicht nur auf die Gläubigen, sondern es heißt sogar, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Er ist uns als Siegel gegeben und als Unterpfand unseres Erbes, worauf ich nachher noch zu sprechen kommen werde. Paulus schreibt, ihr seid versiegelt worden, als ihr gläubig wurdet. Das bedeutet, der Heilige Geist ist denen gegeben, die gläubig sind. Denen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben, die ihre Sünden bekannt haben und erkannt haben, dass sie ohne Gott, ohne Jesus Christus verloren gehen, weil sie sündige Menschen sind. Und die Buße getan haben und sich bekehrt haben und geglaubt haben, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für sie gestorben ist und am dritten Tage wieder auferstanden ist und durch sein Blut und durch seine Kraft bekommen wir Vergebung aller unserer Sünden und bekommen das ewige Leben und alle diese geistlichen Segnungen, von denen Paulus hier schreibt. Und alle diejenigen, die diesen Weg gegangen sind und jetzt mit dem Herrn Jesus Christus leben, die sind es, die versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist. Und das ist etwas Großartiges, etwas Wunderbares, was man sich eigentlich immer wieder mal neu bewusst werden muss, was das bedeutet, dass wir Menschen, die wir einfach Menschen sind, Geschöpfe Gottes, mit dem versiegelt wurden, der selber der lebendige Gott ist, der selber Teil der Dreieinigkeit Gottes ist. Der Geist Gottes, der im Alten Testament nur einzelnen, wenigen Menschen, besonders von Gott ausgewählten Menschen, für einen besonderen Dienst gegeben wurde, der wird jetzt allen denen gegeben, die Sünder waren und Buße getan haben. Allen denen, die gesündigt haben, die gottlos gelebt haben, schwachen Menschen, die aber durch den Glauben an Jesus Christus das Heil empfangen haben. Und die bekommen den Heiligen Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet. Wir sind immer noch unterschiedlich. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, es ist ein Geist, aber es sind viele Gaben. Wir sind alle unterschiedlich begabt, auch unterschiedlich geistlich begabt. Aber es ist ein und derselbe Geist, der in unseren Herzen wohnt, durch den die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist, durch den wir erkennen können, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Und der wohnt in einem jeden Einzelnen von uns, wenn wir an Jesus Christus glauben und das ewige Leben empfangen haben. Paulus bezeichnet den Geist als Unterpfand unseres Erbes. Nun, das Erbe ist, wie schon gesagt, das ewige Leben, dass wir Gottes Kinder geworden sind durch das Blut Jesu Christi. Das ist das Erbe, das wir empfangen, das ewige Leben, und das wir auch schon empfangen haben. Paulus bezeichnet den Geist hier als Unterpfand dieses Erbes. Da stellt sich die Frage, was bedeutet eigentlich Unterpfand? Was heißt das hier? Und damit wir uns das besser vorstellen können, was darunter zu verstehen ist, schauen wir uns kurz eine Stelle aus dem Alten Testament an, wo dieser Begriff auch vorkommt. Ich werde diese Stelle nicht vorlesen, ich werde nur kurz die ganze Geschichte sagen, worum es da geht. Und das ist in 1. Mose 38, das ist die Geschichte, wo Juda, der vierte Sohn von Jakob, wo er seine Schwiegertochter Tamar trifft und die sich als Hure verkleidet hat, weil Juda einen Sohn hat, den sie eigentlich zum Ehemann heiraten sollte, der sie eigentlich zur Frau nehmen sollte, aber Juda wollte sie ihm nicht geben. Tamar verkleidet sich als Hure, Juda trifft sie, hat Verkehr mit ihr und anschließend will er ihr ein Lamm oder ein Schaf, glaube ich, hinterher schicken und gibt es ihr aber noch nicht sofort und dafür verlangt sie ein Unterpfand. Da kommt dieser Begriff jetzt wieder, Unterpfand. Das ist auch im Grundtext derselbe Begriff, der auch in Epheser 1,14 steht. Und sie verlangt ein Unterpfand und interessanterweise, Juda gibt ihr das mit und später, wo sie nicht mehr als Hure verkleidet ist, wird Juda angekündigt, dass seine Schwiegertochter Hurerei getrieben hat. Juda will sie hinrichten lassen und während sie zur Hinrichtung geführt werden soll, zeigt sie dieses Pfand, das waren ein paar Gegenstände, die Juda besessen hat, zeigt sie dieses Pfand und sagt, der Mann, dem das hier gehört, der hat den Verkehr mit mir gehabt. Und dann wird offensichtlich, dass es Juda selbst gewesen ist. Das heißt, dieses Unterpfand, das war etwas, das zur Erkennung gedient hat und eine Zugehörigkeit ausgedrückt hat. Man konnte daran erkennen, wem die Gegenstände gehören. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist, der uns als Unterpfand unseres Erbes gegeben ist. Er drückt damit unsere Zugehörigkeit zu Gott aus. Es ist der Geist Gottes, der uns gegeben ist und Dass wir ihn als Unterpfand unseres Erbes empfangen haben, bringt zum Ausdruck, dass wir zu Gott gehören. Das heißt, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist ein Zeichen für uns, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir zu Gott gehören. Das wissen wir natürlich aus dem Wort Gottes, dass wir durch den Glauben gerettet werden und zu Gottes Kinder werden. Aber als ein Zeichen und als ein Symbol dieser Zugehörigkeit hat Gott uns auch den Heiligen Geist gegeben. Als ein Merkmal, als ein Kennzeichen, dass wir zu Gott gehören. Und gleichzeitig dient dieses Unterpfand auch dazu, als eine Art Vorausblick. Es ist ja so, dass wir das ewige Leben schon haben, aber gleichzeitig sind wir ja noch nicht dort, wo wir einmal sein werden. Und der Heilige Geist ist eine Art Vorausblick, der uns in die geistliche Lebenswelt hineinführt, in der wir einmal sein werden. Und die dürfen wir jetzt schon erleben. Der Hebräerbrief spricht an einer Stelle davon, dass man die himmlische Gabe geschmeckt hat. Und das ist das, was durch den Heiligen Geist geschieht. Wenn er in uns wohnt, dann haben wir die himmlische Gabe geschmeckt. Dann haben wir eine gewisse Ahnung, wie es einmal in der Ewigkeit sein werden. Wie es einmal in der Ewigkeit sein wird. Die Bibel fordert uns auch dazu auf, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Das, was wir in der Ewigkeit tun werden, Gott loben und preisen, Gott anbeten, das dürfen wir jetzt schon im Heiligen Geist tun. Und das ist eine Art Vorausblick auf die Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist als Unterpfand unseres Erbes. Wir haben letzte Woche von dem neuen Bund gehört, den Jeremia angekündigt hat. Und ein Aspekt dieses neuen Bundes besteht auch in dieser Versiegelung mit dem Geist Gottes, der uns gegeben ist, als ein Unterpfand unseres Erbes. Wir dürfen wissen, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir zu ihm gehören. Und als Zeichen dafür hat er uns seinen Geist gegeben. Soweit, so gut. Nun stellt sich die Frage, wie wirkt sich der Heilige Geist in unserem Leben aus? Worin unterscheiden wir uns von den Menschen in dieser Welt, die den Heiligen Geist Gottes nicht haben? Was bewirkt er in uns? Was bewirkt er durch uns? Und da gibt es alle möglichen Dinge, die man sich so denken könnte oder auch schon gedacht hat oder die in verschiedenen Kreisen auch gelehrt werden. Es gibt manche Menschen oder auch in christlichen Kreisen manche Kreise, wo ein besonders starker Wert darauf gelegt wird, übernatürliche, spektakuläre Erlebnisse zu haben. Und das ist etwas, da wird in manchen Kreisen gelehrt, dass es darin drückt sich das Wirken des Geistes besonders aus. Ich kenne einige solche Leute, die immer darauf aus sind, es muss immer was Besonderes passieren, es muss was Spektakuläres passieren, seien es Heilungen, seien es irgendwelche Zeichen, irgendwelche übernatürlichen Ereignisse. Und die Frage ist, unterscheidet uns das von den Menschen in der Welt? Das ist nicht das, was wir in der Bibel finden als Merkmal des Heiligen Geistes. Um es mal ganz platt auszudrücken, wenn ich Spektakel erleben will, dann hätte ich gestern nur die deutsche Fußball-Bundesliga schauen müssen und da hätte ich auch schon besondere Dinge erlebt. Dazu brauche ich keinen Heiligen Geist. Das ist nicht das, was uns von der Welt unterscheidet. Der Geist kann solche Dinge wirken, aber er muss es nicht. Wir haben keinen Anspruch darauf. Und es ist auch nicht das, was wirklich entscheidend ist. Interessant ist auch, wie wild sogar es in manchen einzelnen Fällen geht. Ich habe mal erlebt oder mal gehört von einer Gemeinde, da saß ein Mensch im Gottesdienst und er hat plötzlich angefangen zu zittern. Ich habe keine Ahnung warum, aber der hat plötzlich einfach angefangen zu zittern. Und dann hat er die Person neben sich gefragt, was ist hier los, warum zittere ich, was passiert hier? Er hat es anscheinend auch selber nicht gewusst. Die Person neben ihm hat gesagt, ja, das ist der Heilige Geist, der das jetzt in dir bewirkt. Ich habe mir gedacht, ist das wirklich dein Ernst? Also wenn ich bei minus 20 Grad draußen mit einem T-Shirt spazieren gehe, dann werde ich auch anfangen zu zittern. Dazu brauche ich keinen Heiligen Geist. oder wenn ich Angst habe oder was auch immer. Das ist nicht das, was der Heilige Geist bewirkt. Das ist nicht das, was uns von den Menschen in der Welt unterscheidet. Man könnte noch viele andere solche Theorien nennen, solche Geschichten, wie man sie hier und da mal hört. Ich möchte uns einfach kurz eine Stelle aus dem Alten Testament lesen, eine dieser Verheißungen, wo der Heilige Geist für den neuen Bund verheißen wird, an der wir erkennen können, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Ich lese uns Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Dort spricht der Herr zum Volk Israel: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Der Herr verheißt hier ein neues Herz und einen neuen Geist. Und ausdrücklich sagt er, ich will meinen Geist in euch geben. Und was bewirkt dieser Geist? Das haben wir am Ende von Vers 27 gelesen. Da hat er gesagt, ich will aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln, die in meinen Gesetzen leben. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns Gläubigen bewirkt. Er bewirkt in uns, dass unser Leben verändert wird, dass unser Denken verändert wird, dass unser Handeln verändert wird und dass es auf die Weise verändert wird, dass wir in den Wegen Gottes wandeln können, was wir vorher nicht konnten. Wer nicht durch den Glauben an Jesus Christus von Neuem geboren ist, der kann gar nicht in den Wegen Gottes wandeln. Aber wer durch den Glauben an Jesus Christus das ewige Leben empfangen hat und den Heiligen Geist empfangen hat, dessen Leben wird durch den Geist Gottes verändert. Der wird erneuert, oder wie es Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 auch sagt, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Der ist ein neuer Mensch und der kann in den Wegen und wird auch in den Wegen Gottes wandeln und in den Geboten des Herrn leben. In seinen Ordnungen, nach seinem Wort. Paulus drückt das im Römerbrief auch mit den Begriffen Wandel im Fleisch und Wandel im Geist aus. Der Wandel im Fleisch, das ist das, was für diejenigen ist, die nicht glauben, die den Heiligen Geist nicht haben. Die haben nur das Fleisch, die können nur im Fleisch wandeln und können nur in der Sünde leben, ohne Gott, ohne Heil und ohne das Leben nach den Ordnungen Gottes. Wer aber den Geist Gottes hat, der wird dazu ausgerüstet, im Geist zu wandeln. Und Paulus fordert uns dazu auf, durch den Geist die Werke des Fleisches nicht zu vollbringen und stattdessen im Geist zu wandeln. Und wir finden sowohl innerhalb der Bibel als auch im weiteren Verlauf der Geschichte Zeugnisse und Beispiele von Menschen, die eine große Veränderung erlebt haben, aber nicht im Sinne eines übernatürlichen Ereignisses, sondern in dem Sinne, dass sie von sündigen, gottlosen Menschen zu Menschen wurden, die in den Wegen Gottes gewandelt sind, die ein Leben nach dem Willen Gottes geführt haben, ein Leben nach dem Wort Gottes, nach der Bibel. Wir finden einen Apostel Paulus, der die Gemeinde bis aufs Schärfste verfolgt hat, der die Christen verfolgt hat, der extra nach Damaskus reisen wollte und die christliche Gemeinde zu zerstören versuchte. Er war darin eifriger als wahrscheinlich alle anderen Leute seiner Zeit, als alle anderen Verfolger seiner Zeit. Und als Jesus Christus ihm begegnet und er aus dem Heiligen Geist von Neuem geboren wird, da wird er ein eifriger Christ, ein Nachfolger Jesu Christi. Da zieht er durch die ganzen Orte wie vorher, aber nicht um die Gemeinde zu verfolgen, sondern um Gemeinden zu gründen, um Gemeinden aufzubauen, um Gemeinden zu stärken, um das Wort Gottes zu verkündigen und weitere Menschen hinzuzuführen. Ich lese uns kurz ein paar Verse aus Apostelgeschichte 9, wo das so richtig deutlich wird, was aus diesem Paulus geworden ist, der zuvor ein Verfolger der Gemeinde war. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 9, ab Vers 20. Das ist, zuvor war davon die Rede, dass es Paulus wie Schuppen von seinen Augen gefallen ist, als er wieder sehend wurde. Dann heißt es, dass er sich taufen lassen hat, dass er sich gestärkt hat, dass er noch ein paar Tage in Damaskus geblieben ist. Und ab Vers 20, da sehen wir, was aus diesem Mensch für ein Nachfolger Jesu wurde. Da heißt es, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Diese Verse zeigen sehr deutlich, was aus diesem Christenverfolger geworden ist. Dadurch, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist und dass er wiedergeboren wurde durch den Heiligen Geist. Er predigte, dass Jesus Gottes Sohn ist. Die Menschen haben sich darüber gewundert, haben gesagt, er hat doch gerade alle verfolgt, die diesen Namen angerufen haben. Und dann heißt es sogar, er trieb die Juden in die Enge, und die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Er hat das Wort Gottes verkündigt, er wurde ein neuer Mensch. Der Apostel Petrus, bei ihm sehen wir auch eine gewaltige Veränderung. Bevor der Heilige Geist gekommen ist, hat sich Petrus manchmal sehr schwer mit dem getan, was Jesus Christus ihnen gelehrt hat. Er hat vieles nicht verstanden, wie auch die anderen Jünger. Und das ging so weit, dass er irgendwann sogar Jesus in seiner Schwachheit verleugnet hat. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde. Aber als der Heilige Geist kam, da fängt Petrus an mit einer gewaltigen Pfingstpredigt. 3000 Menschen bekehren sich und er lehrt und predigt den Leuten klar und deutlich und konfrontiert die Juden mit der Botschaft, ihr habt Jesus Christus ans Kreuz geschlagen durch die Hand der Heiden, aber Gott hat ihn wieder auferweckt. Und wenn ihr jetzt Buße tut und euch taufen lasst, werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und diese Predigt war so gewaltig gewesen, dass 3000 Menschen sich bekehrt haben. Kurze Zeit später wurden 2000 weitere hinzugefügt. Aus einem schwachen, unverständigen Menschen, der sich in der Nähe Jesu aufgehalten hat, wurde durch den Geist Gottes ein gewaltiger Prediger des Evangeliums, der viele Menschen zum Herrn geführt hat. Und der auch plötzlich die ganzen alttestamentlichen Verheißungen verstanden hat, die auf Jesus Christus hingewiesen haben. Der dann plötzlich Psalm 16 zitiert, wo David sagt, du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Petrus hat auf einmal begriffen, das ist eine Verheißung auf Jesus Christus, weil David ja gestorben ist und sein Grab bei den Juden ist bis auf den heutigen Tag, wie er es nennt. Der Heilige Geist hat ihm aufgezeigt, wie das Wort Gottes zu verstehen ist und hat ihn zu einem Verkündiger des Evangeliums gemacht. Weitere Beispiele lassen sich anführen aus der Geschichte. John Newton, ein amerikanischer, was hat er nochmal gemacht? Sklaventreiber. Viele Menschen in die Knechtschaft, in die Sklaverei geführt, viel Menschenhandel getrieben. Irgendwann ist er zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und dann schreibt er dieses wunderbare Lied, Amazing Grace, O Gnade Gottes, wunderbar, verkündigt das Evangelium. Und setzt sich sehr stark für die Abschaffung der Sklaverei ein. Einer, der zuvor selber das getrieben hat, setzt sich nun für die Abschaffung davon ein. Ähnlich wie bei Paulus, der selber Christen verfolgt hat, alle verfolgt hat, die die Botschaft von Jesus Christus verkündigt haben, und der nun selber ein Verkündiger Jesu Christi wurde. Ein weiteres Beispiel ist Clive Staples Lewis, ein irischer Schriftsteller, knallharter Atheist, immer wieder betont er, wenn es Gott geben würde, dann wird es doch dieses ganze Leid auf der Erde nicht geben. Und das macht doch alles keinen Sinn, was die Christen und was die anderen Menschen alle glauben. Knallharter, überzeugter Atheist. Irgendwann mal merkt er, dass auch seine Lehre so seine Schwierigkeiten mit sich bringt. Er kommt zum Glauben an Jesus Christus und er schreibt einige große apologetische Bücher, mit denen er auch, ähnlich wie man es hier bei Paulus gelesen hat, eigentlich sagen könnte, beweist oder zumindest sehr deutlich macht, warum der christliche Glaube das einzige Sinnvolle ist in dieser Welt, der den Atheismus sehr stark widerlegt, sehr stark gegen ihn argumentiert, ist jetzt eine etwas andere Ebene natürlich als das persönliche Leben. Das ist jetzt mehr so die apologetische, intellektuelle Weise, aber auch da können wir sehen, einfach wie Gott einen Menschen verändert. Wie er aus einem Menschen, der nicht an Gott geglaubt hat, der überzeugt war vom Atheismus, zu einem Menschen gemacht hat, der voller Überzeugung das Evangelium verkündigt und sich mit ganzem Herzen dafür einsetzt, dass die Botschaft des christlichen Glaubens, die Botschaft des Evangeliums in der Welt verkündigt wird. Ein weiter weniger bekanntes Beispiel ist Winton Rufer. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon was von ihm gehört hat. Das ist ein neuseeländischer Fußballspieler aus den 80er Jahren, also relativ nah schon an der heutigen Zeit. Und das war ein großer Fußballstar gewesen in Neuseeland. Er hat mit 19 Jahren bereits an einer Weltmeisterschaft teilgenommen, was für einen Neuseeländer sehr selten vorkommt. Ein großer Star, ein großer gefeierter Mensch, aber ein Mensch, der voll in Sünde und Gottlosigkeit gelebt hat. Er hat den Fußball als sein Leben bezeichnet, hat einen anderen Fußballstar ganz konkret als seinen Gott bezeichnet und er hat gerade im sexuellen Bereich eine Eskapade nach der anderen gehabt. Seine weltlichen Trainer sind regelrecht verzweifelt an ihm. Und dann eines Tages hat er in der Schweiz einen Militärdienst geleistet. Das musste er tun, weil er halb Schweizer war und hat dort einen gläubigen Christen kennengelernt. Er hat sich mit ihm angefreundet. Und eines Abends hat er ein langes Gespräch mit ihm geführt, wo der Christ ihm das Evangelium verkündigt hat und dieser Winton Rufer sich bekehrt hat. Und da wurde sein Leben völlig neu. Später haben seine Trainer über ihn gesagt, er ist ein gewaltiges Vorbild, menschlich gesehen, nicht nur spielertechnisch gesehen, für seine Mitspieler. Er ist inzwischen glücklich verheiratet und hat 2 Kinder. Und es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt: Fußball spiele ich immer noch gerne, aber ich habe jetzt einen anderen Gott, nämlich Jesus Christus. Es ist so gewaltig, wenn man solche Geschichten hört, das zu lesen, was aus gottlosen, sündigen Menschen, was Gott aus solchen gottlosen, sündigen Menschen macht, wie er sie zu freudigen Verkündigern des Evangeliums macht, die eifrig von ganzem Herzen den Herrn lieben und für sein Wort einstehen in dieser Welt. Die Gemeinde in Wiesbaden, aus der ich herkomme, hat ein bisschen Kontakt zu einigen Zigeunern in Osteuropa, unter denen Missionsarbeit gemacht wird. Und einige Geschwister fahren dort immer wieder hin, in diese Gebiete, und sie berichten auch, wie gewaltig das ist, was Gott dort wirkt. Dort waren diese Menschen dort in Osteuropa, die leben in sehr schwierigen Verhältnissen. Dort gibt es wirklich gewaltige Probleme mit Drogenkonsum, mit Alkoholkonsum, mit Schlägereien, mit Gewalt innerhalb der Familie, mit Gewalt gegenüber anderen. Die Polizei hat dort eigentlich jeden Tag in diesen Dörfern irgendwas zu tun und ist da ziemlich überfordert. Und die Geschwister, die immer wieder dorthin fahren, berichten davon, wie die Polizisten überrascht sind, dass in den Dörfern, wo die Menschen sich zu Jesus Christus bekehren, dass sie da plötzlich nichts mehr zu tun haben. Dass dort so ein Frieden einkehrt und so ein Zusammenhalt, so ein Miteinander. Die Menschen, richtige ehemalige Säufer, trinken auf einmal kein Alkohol mehr, verkündigen selber anderen das Evangelium, verkündigen selber das Evangelium dort und verkündigen selber ein Leben in Liebe, in Frieden miteinander. In den Dörfern ist plötzlich Ruhe, ohne dass ihnen irgendwie auf irgendeine andere Weise irgendwas gemacht wurde. Der Geist Gottes bewirkt Heiligung, er bewirkt ein Leben nach dem Willen Gottes. Und sicherlich sind nicht alle Beispiele jetzt so extrem, wie ich jetzt einige aufgezählt habe. Gerade viele von uns, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die waren wahrscheinlich nie so ganz tief groß in der Welt drin. Und sicherlich erleben alle die Bekehrung und die Wiedergeburt nicht so extrem, wie es jetzt in einigen der Beispielen wie ich das jetzt in einigen der Beispiele dargestellt habe. Aber auch wir alle waren sündige Menschen gewesen und haben einst ohne Gott gelebt. Und wir wurden verändert. Durch die Gabe des Heiligen Geistes, durch die Gnade Gottes, wurden zu neuen Menschen. Und das soll uns dazu ermutigen, im Geist zu wandeln. Galater 5, 22 bis 24 nennt uns die Frucht des Geistes. Da ist die Rede von Liebe, von Frieden, von Freude, von Selbstbeherrschung und noch einigen mehr. Es ist übrigens, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, glaube ich auch kein Zufall, dass Galater 5, 22 eine der Lieblingsbibelstellen von dem Winton Rufer, von dem Fußballspieler ist, den ich vorhin genannt habe, weil er diese Veränderung auf sehr extreme Weise erlebt hat. Und es gibt noch so viele andere Beispiele von Geschwistern, die mit Freude in den Wegen Gottes wandeln. Wir haben letzte Woche von Timo die Predigt gehört über den neuen Bund, wo er gesagt hat, der neue Weg Gottes, der lautet nicht, du sollst diese und diese und diese Gebote halten und dann ist es eine Pflichterfüllung, die wir tun sollen, sondern der neue Weg lautet, ich will meine Gebote in euer Herz geben. Der neue Weg lautet, ich will die Gebote Gottes halten. Ich will in seinen Wegen wandeln. Ich möchte das. Mir gefällt das nicht, wenn ich sündige. Ich tue das nicht, um gerettet zu werden, sondern ich tue das, weil ich bereits gerettet wurde. Das ist im Vorwort zu Infomail diesen Freitag auch nochmal so schön dargestellt worden, diese Gegenüberstellung zwischen der Religiosität, auch der christlichen Religiosität und dem Evangelium, dem befreienden Evangelium, wo wir das Heil bereits empfangen haben und durch den Geist Gottes die Befähigung und den Wunsch in unseren Herzen bekommen, in seinen Wegen zu wandeln. Und viele Menschen in dieser Welt denken, dass der Glaube nur Pflichterfüllung wäre, dass das nur etwas ist, was anstrengend ist, was einengt, was nur Pflichterfüllung ist. Aber wenn wir erkannt haben, was Jesus Christus für uns getan hat, und wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben, erst dann erfahren wir, wie es ist, von Herzen Gottes Willen zu tun und von ganzem Herzen in der Wahrheit zu wandeln. Durch die Gnade, mit der wir erlöst wurden, und durch die Gnade, die uns auch dazu befähigt und ausrüstet, Gottes Willen zu tun. Dazu möchte ich euch ermutigen, heute an diesem Pfingsttag, dass wir gerne von ganzem Herzen dem Herrn dienen, der uns erlöst hat, dass wir sein Wort halten, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, der in uns wohnt, der in uns lebt, dass wir durch den Geist in den Werken wandeln, die Gott für uns bereitet hat, anhand seines Wortes, anhand seines Willens. Und wenn jemand unter uns sein sollte, der noch nicht durch den Geist Gottes wiedergeboren wurde, der noch nicht das ewige Leben empfangen hat, der noch nicht weiß, wo er steht, dann kann ich euch wirklich nur aufrufen und wirklich nur bitten, tut Buße und kehrt um, glaube, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und nimm ihn als deinen Herrn und Heiland an. Nur dann wirst du das ewige Leben bekommen, nur dann wirst du den Heiligen Geist bekommen und wahre, tiefe Freude und tiefen Frieden im Herzen haben und gerne von Herzen in der Wahrheit wandeln. Wenn jemand noch nicht weiß, wo er steht, noch nicht im Glauben sein sollte, möchte ich auch dich dazu aufrufen, dazu ermutigen, bekehre dich zu Jesus Christus, solange es noch Zeit ist. Und euch allen, liebe Gemeinde, möchte ich sagen, lasst uns mit Freuden unserem Herrn dienen, lasst uns ihn loben und ihn preisen und ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Zu seiner Ehre, wie es am Ende von Epheser 1,14 auch heißt, unserem Ausgangstext, da hieß es am Ende, dass diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist, die wir als Unterpfand empfangen haben, zum Lob seiner Herrlichkeit dient. Der allmächtige Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir ihm nachfolgen, damit wir ihm dienen zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Herr segne einen jeden von uns darin und wir beten noch zum Abschluss.
Herr Jesus Christus,
Wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Du hast uns gesehen hier auf der Erde. Du hast uns unsere Sünden gesehen. Du hast gewusst, dass wir ohne dich verloren sind, dass wir ohne dich verloren gehen werden und dass wir Rettung brauchen. Du hast gesagt, dass die Menschen verirrt sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und du bist gekommen als der gute Hirte und hast uns das Heil geschenkt. Und du hast, nachdem du in den Himmel gefahren bist, deinen Geist gesandt, damit wir diese wunderbare Wahrheit durch dein Wort auch erkennen können, damit wir dieses ewige Leben empfangen und damit wir den weiteren Verlauf unseres Lebens dir nachfolgen und dich verherrlichen, dich bezeugen in dieser Welt und verkündigen, was du, Herr Jesus Christus, am Kreuz von Golgatha für uns getan hast. Danke, Herr, dass wir das mit Freuden tun dürfen, dass wir das nicht einfach aus Pflicht tun müssen, dass wir nicht Angst haben müssen, sondern dass wir einfach wissen dürfen, du hast uns erlöst, du hast das Werk vollkommen vollbracht. Unser Heil liegt nicht in unserem Tun, sondern in dem, was du für uns getan hast. Und wir dürfen mit Freude dich bezeugen, dürfen mit Freude in deinen Wegen wandeln, durch deinen Geist. Herr, ich bitte dich, dass wir das wirklich tun, dass du uns führst, dass du uns leitest in die Werke, die du für uns vorbereitet hast. Dass du uns gebrauchst als Zeugnis für deinen wunderbaren Namen in dieser Welt. Und dass du deinen wunderbaren Namen durch uns verherrlichst, wie du es möchtest. Gib uns dazu alles, was wir brauchen. Führe und leite uns darin. Und danke, Herr Jesus, für dieses wunderbare Evangelium und für deine Gnade, mit der du uns sündige Menschen erlöst hast. Dir allein die Ehre. Amen.